Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder.
Ich bin Fia und heute schauen wir einmal ganz genau auf einen Komponisten, der vor ziemlich genau 200 Jahren in Österreich geboren wurde, und zwar Anton Bruckner. 200 Jahre, das ist ein ausgesprochen runder Geburtstag und darum feiert die Welt im Jahr 2024 ein Bruckner-Jahr. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass er dieses Jahr schon mal im Programm des RSB aufgetaucht ist. Und ich sag's euch jetzt schon, die 7. Sinfonie von Bruckner, die in dem Konzert gespielt wird, die ist ein Stück, das wahnsinnig kurzweilig und sehr, sehr stimmungsvoll ist. Zusätzlich gibt's dann noch moderne Musik. Das Stück String Quartet and Orchestra von Morton Feldman. Feldman ist übrigens vor fast genau 100 Jahren geboren. Feldman-Jahr ist dann 2026 angesagt. Dieses Stück für, der Name verrät es schon, Streichquartett und Orchester, wird vom Artiti-Quartett gespielt. Die sind in der Klassikszene wahrscheinlich das berühmteste und erfahrenste Quartett, wenn es um neue Musik geht. Dirigiert wird das Konzert von unserem Chefdirigenten Wladimir Jurowski. Feldman ist bekannt für seine extrem genaue Notation von Musik. Er will den Musikern in jedem Detail mitteilen, wie seine Komposition klingen soll. Im Vergleich zu anderer neuer Musik klingt Feldman oft sehr minimalistisch, aber immer atmosphärisch, zerbrechlich und magisch, manchmal auch etwas unheimlich. In String Quartet and Orchestra experimentiert Feldman mit unterschiedlichen Farben, Tönen, Akkorden und Clustern, also Klänge, bei denen die einzelnen Töne sehr nah beieinander liegen. Er stellt sie nebeneinander und öffnet in diesem Werk viele kleine nebeneinander liegende Fenster in ganz unterschiedliche Klangfarbenwelten und erschafft so ein traumhaftes Klangfarbenkaleidoskop. Jetzt springen wir aber mal 100 bzw. 200 Jahre zurück. Schließlich habe ich euch Bruckners 7. versprochen. Und hier ist sie, erster Satz. Das RSB wird dirigiert von Marek Janowski. Also, 1824, Bruckner wird geboren. Er wächst in einem dörflichen, religiösen und musikalischen Haushalt auf. Mit 10 ist er bereits Aushilfsorganist. Eigentlich hätte Bruckner 12 Geschwister gehabt, jedoch überlebten nur 4 ihre Kindheit. Und auch der Vater stirbt schon früh, was Antons Mutter dazu veranlasst, ihn als Sängerknabe in ein Kloster zu schicken, wo er Musikunterricht erhält. Die geplante Lehrerlaufbahn gerät jedoch ins Stocken, weil Anton Bruckner zu viel komponiert und musiziert. Bruckner sucht sich neue Lehrer und verbessert sein Orgelspiel und seine Kompositionskunst stetig, bis er schließlich bei der Bewerbung als Domorganist in Linz alle Mitbewerber mit Leichtigkeit aussticht. Und jetzt geht's so richtig los. Er komponiert, dirigiert und spielt als Organist allerhand Werke und zieht einige Jahre später in die große Musikmetropole Wien. Der ganz große Durchbruch bleibt jedoch aus. Bruckner verbittert aber trotzdem nicht. Er ist ein hochreligiöser Mensch und begegnet seinem Leben mit einer Unmenge an Demut, die angesichts seines heutigen Ranges als einer der ganz, ganz Großen sehr anrührend ist. Erhält er Verbesserungsvorschläge von Kritikern, arbeitet er diese Kleinlaut, wie Julius Heile schreibt, in seine Partitur ein. Dann trifft der fast 60-Jährige auf den 28 Jahre jungen Dirigenten Arthur Nikisch. Nikisch hat in Leipzig eine Klavierversion von Bruckners 7. gehört und ist begeistert und teilt Bruckner mit, dass er das Stück aufführen will. Dieser weiß dann vor lauter Glück gar nicht, wohin mit sich. Bruckner schreibt an Nikisch: Ich bitte euer Hochwohlgeboren, wollen mir günstigst ihre Gewogenheit zuwenden und mich nicht verlassen. Sie sind jetzt ja doch der Einzige, der mich retten kann und Gott sei Dank auch retten will. Mit tiefster Bewunderung und wahrer Verehrung euer hochwohlgeboren, dankschuldigster Diener Anton Bruckner. Ich finde diesen Brief wirklich rührend und möchte bei diesen Worten sofort nach oben in Richtung der Wolke, auf der Bruckner gerade hockt, rufen, wie sehr er doch heute als Komponist verehrt wird und wie viele Orchester, Radiosender und Notenverlage seinen 200. Geburtstag riesig groß feiern. Die 7. Sinfonie ist dann auch tatsächlich sein großer Durchbruch. Er komponiert sie in den Jahren 1881 bis 1883. Die Uraufführung findet am 30. September 1884 in Leipzig statt. Mit seinen Sinfonien revolutioniert Bruckner die Gattung. Sie zeigen ganz neue Klangfarben des Orchesters, seine Sinfonien sind länger und entwickeln sich auch ganz anders als ihre Vorgänger. Und er greift gerne auf musikhistorische Elemente zurück. Was ich aber an Bruckners Sinfonien am tollsten finde, ist, dass sie einfach immer kurzweilig sind. Man sitzt nie da und denkt sich, ja und nu? Nee, irgendwas reißt einen immer mit und trägt einen auf eine Art und Weise durch die eigentlich ganz schön langen Werke, die einen komplett Raum und Zeit vergessen lassen. In den ersten Satz haben wir eben schon in das erste Thema hineingehört. Insgesamt hat dieser Satz 3 Themen, also musikalische Hauptideen. Das kam vorher manchmal schon vor, üblicher sind aber nur 2 Themen. Anhand dieses ersten Themas hört man aber bereits wunderbar, wie farbenreich Bruckners Harmonik ist. Jetzt zeige ich euch also den Anfang nochmal, aber ohne Gequatsche. Dieser Akkord hier. Ist das nicht verrückt? Irgendwie bricht diese Harmonie mit dem Erwarteten, aber trotzdem ist sie verständlich. Ein ganz besonders farbiges und harmonisches Ereignis ganz zu Beginn. In der zweiten Themengruppe könnt ihr dann meine Lieblingsstelle hören. Ganz unauffällig, aber wenn man ganz genau hinhört, dann merkt man, von welcher enormen Schönheit diese Takte sind. Fast wie so ein kleines Mauerblümchen. Ich habe übrigens gelernt, dass das eigentlich Mauerzimbelkraut heißt. Ein Mauerblümchen, das es sich in den Fugen der Steine eines übermächtig großen alten Gemäuers bequem gemacht hat und sich nur dem zeigt, der wirklich ganz genau hinsieht. Der zweite Satz entsteht als eine Art Vorahnung. Bruckner schreibt: Einmal kam ich nach Hause und war sehr traurig. Ich dachte mir, lange kann der Meister unmöglich mehr leben. Da fiel mir das Cis-Moll-Adagio ein. Der Meister ist der Komponist Richard Wagner, einer der wichtigsten Komponisten der Romantik, dessen Musik damals extrem polarisierte. Entweder fand man den total super oder man war der Meinung, dass das jetzt kompositorisch in die komplett falsche Richtung geht. Bruckner ist da auf der Pro-Seite und bekennender Wagnerianer. So geht es auch dem bayerischen König Ludwig II., dem diese Sinfonie gewidmet ist. Bruckner sollte übrigens Recht behalten. Wagner starb schon ganz bald nach seiner dunklen Vorahnung und so ist der zweite Satz ein, so schreibt Bruckner traurig, Andenken an den hochseligen, heißgeliebten, unsterblichen Meister. Als Tribut an den gerade verstorbenen Komponisten erklingen in diesem Satz dann Wagnertuben. Das ist eine Art Horn, das Wagner erfunden hat. Die Forschung vermutet, dass diese Instrumentation eine direkte Reaktion auf die Bruckner zutiefst entsetzende Nachricht des Todes von Richard Wagner war. Den Leitgedanken des dritten Satzes kann man in den Blechbläsern sehr leicht heraushören. Und hier kann man auch gut sehen, inwiefern Bruckners Dramaturgien anders funktionieren als die der Vorgänger. Klar greift Bruckner in diesem Satz auf eine historische Form zurück, aber so richtig charakteristisch für diesen Satz ist eher die permanente Steigerung der Energie, bis ein Höhepunkt erreicht ist. Diese Steigerung fühlt sich an wie eine musikalische Achterbahnfahrt, die gegen Ende immer rasanter wird, bis einem die Endorphine nur so durchs Gehirn gepustet werden. Wie die meisten Sinfonien der Zeit hat auch Bruckners siebte 4 Sätze. Bruckner startet den vierten Satz direkt mit einer faszinierenden Melodie. Hört mal, wie die sich dreht und wendet und irgendwie Richtung antäuscht und dann doch wieder komplett anders abbiegt. Das ist Abenteuer pur. und auch die Harmonik hilft hiermit, dieses interessante Zerrbild entstehen zu lassen. Das hört sich fast ein wenig an wie ein unmöglicher Knoten oder eine vertonte optische Täuschung oder sogar ein Zaubertrick. Aber wenn man es mehrmals hört, dann fängt man langsam an zu verstehen, was hier eigentlich musikalisch passiert. Und dann zeigt Bruckner das, was er vielleicht am besten kann und wofür er berühmt ist. Auch in diesem Finalsatz finden wir wieder eine der großen Bruckner-Steigerungen zum Schluss hin. Diese Steigerungen sind immer sehr mitreißend und lassen einen wie in einer, da sind wir wieder, rasend schnellen Achterbahn euphorisch in die Schlussakkorde reinrauschen. Und wie auch gleich in dieser Aufnahme, bricht dann auch in Leipzig 1884 nach den letzten Tönen der Applaus los. Bruckner ist gerührt. Eine geschlagene Viertelstunde lang wird applaudiert. Bruckner weiß überhaupt nicht, wie er mit so viel Anerkennung umgehen soll. Das Berliner Tageblatt beobachtet den Komponisten, wie er sich verbeugt und schreibt: Da stand er nun in seinem bescheidenen Gewande vor der erregten Menge und verbeugte sich hilflos und linkisch einmal über das andere. Und an diesem Punkt beginnt der ganz große Siegeszug von Bruckners Musik durch die Konzertsäle der ganzen Welt. Heute ist er von den Spielplänen, CDs und Playlists überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ein schönes Happy End, oder? Ich will dem auch gar nicht mehr viel hinzufügen, außer dass auch ihr die Gelegenheit habt, Bruckner und das RSB zu feiern. Am 9. Juni geht die große Doppelparty um 20 Uhr in der Berliner Philharmonie los. Mit dabei sind das Aditi-Quartett, Wladimir Jourowski, das ganze Rundfunksinfonieorchester Berlin und vielleicht ja auch ihr.